Wir sind ja immer noch in der Bergpredigt im Matthäus 6 und heute kommen wir zu Vers 19. 19 bis 21. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das ist natürlich eine Bibelstelle und jetzt muss man sich einfach vergegenwärtigen, wir leben hier in einer Wohlstandsgesellschaft. Die Frage ist immer, wie definierst du bestimmte Begriffe? Was ist reich, materiell? Was ist arm? Ich habe die Biografie von Frazier gelesen über die Lisu. Wenn du jetzt den Maßstab nimmst, was die Lisus für Menschen waren mit der, sagen wir, Ausstattung vom Grundsätzlichen her, was sie zum Leben hatten, dann waren die arm. Völlig bettelarm im Vergleich zu uns. Und es gibt wieder Dinge, zum Beispiel einem von diesen russischen Satellitenstaaten, die sich selbstständig gemacht haben, einer von den Brüdern, die dort reinfahren, um denen zu helfen, die kenne ich. Und das hat mich schon erbarmt, was der erzählt hat. Er sagt zum Beispiel, er geht da rein und dann hat er eine Familie mit 14 Kindern und die wissen nicht, ob sie morgen etwas zum Essen haben, alle 14. Das kann man sich nicht vorstellen. Gell? Wenn du denen ein paar hundert Euro gibst, dann sind die, was für uns eigentlich nicht weltbewegend ist, dann sind die vollständig wieder versorgt auf lange Zeit. Gell? Und von daher muss man einfach den Text sehen. Was heißt das jetzt? Du kannst natürlich jeden Text immer nur sehen von deiner Situation. Der Herr hat die Bibel so geschrieben, dass sie für alle Kulturen, für alle Situationen passt. Und darum hat er es immer allgemein formuliert. Das muss man immer gucken, die allgemeine Formulierung, was heißt das für uns? Das kann jetzt zum Beispiel für jemand anders was völlig anderes heißen. Und er sagt hier was ganz Einfaches. Er sagt, wir sollen uns keine Schätze sammeln auf Erden. Jetzt kommen wir natürlich zum schwierigen Kapitel. Ich sage ja immer, das Krebsgeschwür der geistlichen Krankheit bei den Gläubigen ist die Unzufriedenheit. Wisst ihr, das ist so, wenn du anfängst zu denken, wie eine Wohlstandsgesellschaft denkt, wie die Leute denken hier allgemein, dann ist es natürlich so, jetzt kannst du gleich schönes Auto, dann hast du gleich kein schönes Haus oder gar keins, dann hast du, und dann kommt das nächste, nicht der gleiche Urlaub, du kannst ja nicht die gleiche Kleider leisten, du kannst ja das nicht leisten. Wisst ihr, wenn du das jetzt alles siehst, aber als Gläubiger, dann kommt eine gewisse Unzufriedenheit auf. Wenn du aber jetzt wieder siehst und das vergleichst mit dem Rest dieser Welt, und einfach mal sagst, was sagt eigentlich die Bibel, was ist normal? Das müssen wir zuerst feststellen. Oh, da musst du sagen, dann leben wir in Saus und Braus, wenn man so sehr will. Ich lese uns dazu, weil das gehört jetzt als direkte Parallelstelle dazu rein, das 1. Timotheus 6, von Vers 5 bis 10. Er sagt hier, zuerst geht es noch über Reden, unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in den Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Wieso? Jetzt müssen wir wieder zurück zu unserer heilsgeschichtlichen Betrachtung der Bibel. Der Jesus hat das Neue Testament, die Evangelien, ja geschrieben und da ist immer angegeben, wer gemeint ist. Da steht zum Beispiel, und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, seine Jünger traten zu ihm und er lehrte sie. Dann hast du natürlich die Lehre für die neutestamentliche Gemeinde. Aber jetzt sagt ja 2. Petrus 3, Vers 2, dass der Herr Jesus hingegangen ist und nach seiner Auferstehung in der Zeit vor der Himmelfahrt den Aposteln genau gesagt hat, was sie weitergeben sollen. steht in 2. Petrus 3, Vers 2. Das heißt, ich habe jetzt in die Lehrbriefe praktisch die genaue Erklärung dessen, auch was er hier aus der Situation raus einfach die Jünger gesagt hat. Und jetzt hast du hier in 1. Timotheus 6, hast du praktisch die genaue Erklärung, was das bedeutet, keine Schätze zu sammeln. Dort sagt das nur allgemein. Er sagt so, dass jeder auf dieser Welt es sich praktisch zu Herzen nehmen kann. Aber jetzt erklärt es praktisch der Paulus, was ist hier eigentlich in der Tiefe gemeint. Und er sagt jetzt hier etwas ganz Einfaches. Er sagt, der Normalzustand ist Nahrung und Kleidung. Und wenn du das nicht hast, dann bist du arm. Wenn du aber Nahrung und Kleidung hast, dann bist du nicht arm. Dann bist du biblisch gesehen normal. Du bist sicher nicht reich, wenn du nur Nahrung und Kleidung hast, aber du hast die Grundausstattung, die Gott gibt. Wisst ihr, wenn man jetzt von Schätze redet, dann muss man ja zuerst feststellen, biblisch, was ist die Grundausstattung, die Gott für uns vorgesehen hat. Und das ist Nahrung und Kleidung. Einfach, ich sage es jetzt einmal etwas ausgeweitet, dass du deinen Lebensunterhalt hast, dass du normal leben kannst. Da gehört heute zum Beispiel dazu, wenn zum Beispiel jemand von auswärts herfährt in die Gemeinde, braucht er ein Auto. Das gehört da auch, fällt da auch drunter. Das ist einfach die Grundversorgung, die du für bestimmte Dinge hast. Und was jetzt hier für eine Gedankerei kommt, und jetzt redet er zu Gläubigen, er sagt praktisch, man muss aufpassen, dass hier nicht Dinge geschehen, wo man denkt, dass die Frömmigkeit, die Gottesfurcht, da steht ein Wort, das beides bedeuten kann, sowohl Frömmigkeit als auch Gottesfurcht, Eusebia, dass hier man ein Geschäft draus macht. Wisst ihr, zum Beispiel, wenn Leute predigen, und es gibt Frauen, die predigen, was ja biblisch verboten ist, die zum Beispiel, wie könnt ihr euch den Namen sagen, das ist diese Joyce Meyer, die zum Beispiel ein Jet hat, ein Flugzeug, und die reich ist, wisst ihr, das ist amerikanisches Wohlstandschristentum. Bei den Amerikanern hast du das immer wieder gehabt, dass die Leute hier sagten, ich habe das selber mal live erlebt in der Festhalle in Ebingen, da hat einer dieser amerikanischen Prediger gepredigt und hat er gesagt, also praktisch der Segen Gottes, und ich weiß nicht mehr, wie er es formuliert hat, er hat auf jeden Fall gesagt, ganz wichtig ist, dass die grünen Dinger, die Greenbacks, sind die US-Dollar, dass die fließen. Wisst ihr, und dann sind wir so dumm, als normale Gläubige, dass man so jemand überhaupt herkommen lässt und mit so einer überhaupt redet. Versteht ihr? Das ist auch das Problem. Aber nicht nur jetzt, wenn man sagt, Charismatik, Pfingstbewegung. Es kommt bei uns genauso vor. Ich war schon in Versammlungen, da haben sie das Geld mit Putzeimern eingesammelt. Versteht ihr? Und da muss ich halt sagen, Entschuldigung, ist das Reich Gottes? Was ist das Reich Gottes? Ist das Reich Gottes ein Geschäft? Oder gilt es auch für eine Gemeinde, gilt es auch für eine Bewegung, gilt es auch für ein Missionswerk? Wenn du Nahrung und Kleidung hast, dann ist es in Ordnung, du sollst ja keine Schätze sammeln. Ich habe es ja schon mal erklärt, ich habe das mal mitgekriegt, ganz zufällig. Ein Missionswerk, das immer gebettelt hat, oder es ist kein Missionswerk, es ist eigentlich eine Institution, die hat immer gebettelt. Und irgendwann habe ich mal mitgekriegt, dass die ein Vermögen hat, also wo sie verfügen können, vor 100.000 nochmal was, als ich zur Kenntnis genommen habe, dass die das haben. Von dem Moment haben die von mir nicht mal einen Cent bekommen mehr. Ist doch klar. Wisst ihr, und das ist das Problem. Wir haben Leute, die sagen, das Reich Gottes ist umsonst und sagt, das ist auf Spendenbasis. Dann ist es nicht mehr umsonst. Versteht ihr? Wenn es auf Spendenbasis ist, ist es nicht umsonst. Umsonst ist wirklich umsonst. Umsonst ist, wenn du auch nicht spenden musst. Wenn ich sage, der Hober hat Bücher, die könnt ihr alle mitnehmen. Auf Spendenbasis. Das ist hinterhältig. Wisst ihr warum? Weil im Endeffekt sage ich, zahl gefälligst dafür. Wenn ich wirklich das denen schenken will, dann kostet es nichts. Dorian heißt es griechisch. Umsonst. Es kostet wirklich nichts. Und so ist auch die Erlösung. Das gleiche Wort. Wisst ihr? Und von daher sagt er Vorsicht. Und da geht es auch um Schätze. Man darf aus dem Reich Gottes kein Geschäft machen. Wisst ihr? Und genauso, ich bin jetzt mal kein Dober, ganz ehrlich, da kann ich jetzt ein paar Dinge sagen, wo wahrscheinlich manche auf die Palme bringen, aber das, wenn sie es hören, aber das ist mir egal. Wisst ihr, wenn zu mir jemand kommt, genau der, wo mit Kübeln Geld einsammelt und die Leute, soll ich mal sagen, ein bisschen ausnimmt, also wirklich Geld will, das siehst du, wenn derselbe Mann mit einem Auto herkommt, wo ich, wenn ich jetzt mager schätze, sage, naja, Neupreis für so ein Auto zwischen 30.000 und 40.000 Euro, und dann muss ich sagen, Entschuldigung, das Geld, wo da in die Eimer drin ist, für was wird das benutzt? wird es benutzt, um hier Reich Gottes zu treiben oder einem Menschen, der vorne einer Bewegung steht, Schätze zu sammeln. Wisst ihr, ich sage es mal ganz offen. Das ist einfach, wo der Herr Jesus sagt, du sollst dir keine Schätze sammeln. Und dann lässt er durch die Apostel und sagen, wenn du Nahrung und Kleidung hast, dann sei zufrieden. Und der Rest macht der Herr, was denn von seinem Segen her kommt. Das steht in 2. Korinther 8, 9 und 2. Korinther 9, 8. Das bestimmt er. Er entscheidet es, nicht wir. Aber unsere Grundhaltung muss sich auf die Grundversorgung beziehen. Und was interessant ist, die Bibel redet von dem relativ viel, wenn es ums Geld geht. 2. Korinther 7, 2. Gebt uns Raum in euren Herzen. Wir haben niemand Unrecht getan. Niemand geschädigt. Niemand übervorteilt. Entschuldigung. Muss der Paulus das schon zu seiner Zeit betonen? Gab es damals führende Leute im Reich Gottes, die Leute übervorteilt haben? Wisst ihr, das sind Dinge, die will man nicht hören. Wisst ihr, das ist mir klar. Man will immer eine heile Welt. Ich sage es euch hiermit. Ich bin 44 Jahre jetzt gläubig. Demnächst. Das 44. ist angebrochen. Ich habe hier Dinge erlebt. Meine heile Welt gibt es schon lange nicht mehr. Wir müssen hier lernen, zurückzugehen auf die biblische Wurzeln, aufs Fundament und von dem aus zu leben und von dem aus Gemeindearbeit zu betreiben und unser persönliches Leben von dem aus zu führen. Und alles, was da nicht drunter fällt, Vorsicht. Wisst ihr, und ich muss hier sehr vorsichtig sein. Interessant ist, dass vor allem auch Korintherbrief hier redet, 2. Korinther 11, 9. Als ich bei euch war und Mangel litt, bin ich niemanden zur Last gefallen, denn meinen Mangel füllten die Brüder aus, die aus Mazedonien kamen. Und in allen habe ich mich gehütet, euch zur Last zu fallen, werde mich auch ferner hüten. Wisst ihr, die Bibel geht davon aus, dass wenn jemand dient dem Reich Gottes, dass er nicht zur Last fällt. Versteht ihr? Und das ist halt das Problem geistlich. Man muss das einfach sehen. Die Bibel geht davon aus, dass der Herr alle versorgt. Wenn jetzt der Herr zum Beispiel sagt, und dann läuft es biblisch sauber. Wenn jemand sagt, habe ich auch schon erlebt, was zahlt ihr, wenn ich komme? Habe ich auch schon erlebt. Wenn dann du vom Herzen hast und die verantwortlich haben, alle miteinander auf dem Herzen, wenn ein fremder Bruder kommt, egal ob der zum Missionswerk hat oder sowas hat, du gibst ihm dann genau das, wenn die alle zum gleichen Schluss kommen, zur gleichen Summe, dann hast du Apostelgeschichte 15, der Heilige Geist und wir. Dann hast du eine gewisse Klarheit. Wisst ihr, das sind so Dinge, wo man hier einfach geistlich keusch sein muss und mit dem Geld ganz verantwortungsvoll auch umgehen muss. Oder gell, wir hatten mal, ich habe sogar so mal ein schlechtes Gewissen gekriegt, weil ich war da schon der, wo das angestoßen hat, wo ich mal gesagt habe, wir geben alles kostenlos ab. Aber im Endeffekt war es so, im Nachhinein haben wir überhaupt keinen Nachteil, weil genau diese Art hat uns jetzt vollständig vom Finanzamt befreit. Wenn wir das nämlich tun, lassen die uns alle in Ruhe. Das ist auch richtig. Du musst so eine Gemeinde auch mit dem Finanziellen, und da darf jetzt nicht die Gemeinde gucken, dass sie genügend Geld, genügend Reserve, genügend hier Wohlstand hat oder auch die Verantwortliche, sondern du musst so machen, dass in der Gemeinde kein Unterschied zwischen arm und reich sein darf bezüglich der Leistungen. Wisst ihr, das ist ganz wichtig, man darf da kein Geschäft machen. So, man muss einfach sagen, wenn man zum Beispiel eine Freizeit macht oder etwas, dann kann man sagen, wer was geben will, soll was dafür geben, wer nichts geben kann oder will, der soll es bleiben lassen. So haben wir es immer gemacht. Und da kann nämlich jeder mit, egal ob er Geld hat oder kein Geld hat. Es kann doch nicht sein, dass wenn jemand weniger Geld hat, dass der seine Kinder nicht auf ein Lager schicken kann oder dass der mit der Gemeindefreizeit nicht weg kann. Das kann ja nicht sein im Reich Gottes. Die Bibel sagt, wir sollen füreinander sorgen. Also musst du das Finanzielle vollkommen neutral gestalten. Das gehört dazu. Nahrung, Kleidung und Rest musst du geistlich so handhaben, dass keine Schätze hier gesammelt werden, sondern du musst es reinstecken ins Reich Gottes. Und ich denke, das ist geistlich die richtige Haltung, weil wenn du das tust, dann kannst du zeigen, ob du glaubst, dass Gott wieder erstattet und das, was du reinsteckst ins Reich Gottes, wenn du dann selber Not hast, dir wieder gibt, auch als Gemeinde. Und von daher musst du immer großzügig sein. Das andere kommt automatisch. Weil der Herr lässt sich nicht schenken von daher. Und man darf da nicht denken wie in der Geschäftswelt. Das ist ganz gefährlich. 1. Thessalonicher 2, 9. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen, und verkündigen euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr seid Zeugen, und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Wisst ihr? Wieder der gleiche Gedanke. Niemand zur Last falle, sondern du tust deinen Dienst, jetzt gehört an dich, da gehört auch dazu, dass der, wo der Dienst tut, damit den versorgt, nicht, dass der dann das unter Umständen selber in Schwierigkeiten kommt. Aber es muss alles im normalen Rahmen sein, wisst ihr? Alles ganz normal. Wisst ihr, alles so, keine Schätze, keine, ich sag's mal, Geldgier. Und wenn man kein Geld braucht, das habe ich bei uns gesehen. Wir hatten bei der Einnahme war es manchmal so, wenn sowas war wie das Haus oder die anderen Dinge, dann ist plötzlich das Geld gekommen. So ist biblisch. Und wenn du das Geld nicht mehr so brauchst, sag mal, dann kommt vielleicht um das, was beim Haus war, weniger, aber es kommt immer noch genügend Geld, dass du die Gemeinde betreiben kannst, weil du musst sie ja betreiben. Aber jetzt kommt halt das Problem. Wenn du jetzt selber persönlich hier finanziell, sag mal, etwas im Auge hast, du suchst Vorteile. Wisst ihr, ich sage es jetzt einmal vorsichtig. Warum hat jemand, der im Evangelium im Reich Gottes dienen will, ein Flugzeug? Warum hat jemand, der zum Beispiel einfach irgendwo hinreisen will, protzige Autos? Warum? Das ist unnormal. Das ist genau das Schätze sammeln. Das ist genau das, was nicht geht. So, man muss sagen, wie sagt Paulus, auf Bescheidenheit sei bedacht. Sei normal, sei ganz normal und guck, dass du dein Ein- und Auskommen hast und dass du normal bleibst. Hilf denen, denen man helfen muss. Hilf denen, die wirklich sauber sind. Wir geben zum Beispiel unser Geld in der Regel, wenn wir andere unterstützen, nur zu Leuten, die wir persönlich kennen und die keinen Apparat haben. Das heißt, das Geld geht direkt ins Missionsfeld. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es kann ja nicht sein, wenn du immer wieder liest, da hat sie wieder Geld unterschlagen. Das kann einfach nicht sein. Wir haben einmal so einen Fall gehabt mit einem Südamerikaner. Der hat uns reingelegt. Das war das erste und letzte Mal. Wisst ihr, da sind wir einmal gutgläubig gewesen. Du musst auch hier in gewisser Weise, ich sage mal so, nicht gutgläubig sein. Du musst biblisch sein. Der Jesus sagt, sammel dir keine Schätze. Und sagt klipp und klar durch die Apostel, Nahrung und Kleidung ist genügend. Kein Geschäft aus dem Reich Gottes. Das sind die Grundpfeiler. 1. Thessalonicher 4, 6. Dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt, denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Da kommt jetzt ein völlig anderer Gedanke, dass Gläubige untereinander Geschäfte machen oder miteinander sich was verkaufen oder was tun. Da sagt er, wenn du deinen Bruder übervorteilst, dann wird der Herr ihn rächen. Wisst ihr, ich hatte eine Regel. Ich war ja 43 Jahre auf der Bank, davor 30 Jahre im Kundenverkehr. Ich habe pingelig darauf geachtet, dass ich für keine meiner Geschwister Geschäfte gemacht habe. Ich habe genau eine Baufinanzierung für einen Bruder gemacht. Und da habe ich so darauf geachtet, dass hinterher, wo sie rum war, hat der neue Berater gesagt, naja, der hat dir aber ja eine Superkondition gegeben vor 10 Jahren. Wisst ihr, das ist ein ganz kitzliges Gebiet. Hier muss man aufpassen. Und vor allem darf man nicht jemand übervorteilen. Wenn dein Chef jetzt zu dir sagt, normal nehmen wir 0,7% Marge, also das heißt Gewinn. Das ist ja einer von deinen Brüdern, die sind ja gutmütig und fromme, von dem nimmst du jetzt 1,20. Dann ist klar, was ich sage. Dann sage ich zu meinem Chef, Entschuldigung, da läuft gar nichts. Der kriegt das wie die anderen oder ich schicke ihn fort. Selbst wenn ich noch den Nachteil habe. Versteht ihr? Ich muss bereit sein, selber einen Nachteil in Kauf zu nehmen, um geistlich mit den Finanzen, mit dem sauber zu sein. Und für mich ist immer ein Zeichen, wie klar jemand geistlich ist, wie klar er in den finanziellen Dingen ist. Und dann sagt der 1. Thessalonicher 4,12, damit er anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemand nötig hat. Wisst ihr, es ist ganz wichtig, dass die Gemeinde in sich eine geschlossene Gruppe ist. Wisst ihr, wir haben ja natürlich, wo wir die Gemeinde gegründet haben, haben wir relativ schnell durch den Dienst gegenüber den Verführungen, wo wir ja selber drin waren, ist eine überregionale Anlaufstation entstanden. Das ist ja heute noch so. Nicht mehr so krass, wie es mal war, aber das ist dann ganz einfach. Die Gemeinde muss trotzdem, selbst wenn sie teilweise überregional ist, muss eine geschlossene Gruppe sein. Das heißt, es ist völlig normal, dass sich die Gemeinde untereinander zuerst hilft und dass man nicht zu der Welt geht. Wisst ihr, das ist ein Riesenproblem. Da muss man einfach lernen, die Gemeinde als Familie zu sehen Und jetzt muss ich sagen, Nahrung und Kleidung, wenn jetzt jemand in Nöte kommt, dann musst du den versorgen, egal wie es geht. Und das ist halt etwas, wo man sagt, naja, die Wohlstandsgesellschaft ist ja so, dass man das nicht braucht. Das stimmt teilweise, teilweise nicht. Man muss hier aufpassen. Wisst ihr, und das ist auch der Grund, warum in der Gemeinde Diakone eingesetzt wurden. Das war ja schon in Apostelgeschichte 6. Gell? Und wir hatten ja eine Zeit, der Helmut ist ja jetzt gestorben, der Helmut Roth, heimgegangen. Die wisst ihr, er war unser Mann für diese Dinge und es hat auch Geschwister, da bin ich dankbar, die den gleichen Dienst tun, ohne jetzt formell eingesetzt zu sein. Du brauchst immer in der Gemeinde Leute, die auch in diesen Dingen nach die andere säen. Wisst ihr, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber dass das nicht geht, ich erzähle es jetzt, ihr wisst nicht, wer es ist, ihr kommt auch nicht dahinter. Zu mir kam ein Mann, der war in der Okkultszene und der hat jemand aus der Gemeinde gekannt, der aber nicht zu der Gemeinde gehört hat, der ist nur als Besucher gekommen, also nicht zur Gemeinde gehört. Und der hat dann zu mir mal gesagt, wissen Sie, dieser Besucher, der da auch kommt, ich kenne den privat, der ist ein armer Mann. Gucken Sie mal seine Kleidung, das sieht ja schon schäbig aus. Jetzt ihr für die Gemeinde, jetzt könntet ihr ihr zusammenlegen und dem andere Kleider kaufen. Ha, ich hatte ein Problem. Er hat das Konto bei mir. Er hatte wesentlich mehr Goldstücke wie ich Hemden im Schrank. Der Mann war reich. Der Mann war sogar elendiglich reich. Der Mann war genau das, was die Texte aussagen. Der war von der Geldgier gefressen. Steht ihr? Der war gierig. Hat gesagt, er sei gläubig. Wisst ihr, das ist halt ein Problem. Und du siehst nicht dahinter. Jetzt, wie kannst du dich an der Gemeinde schützen, indem du dich an die Regeln hältst? Einfach, du sagst selber, die Grundregel heißt Nahrung und Kleidung. Alles, was mir der Herr drüber gibt, da bin ich ein Verwalter. Da bin ich jetzt eingesetzt als Verwalter. Die Bibel sagt nicht zum Beispiel, da kommen auch Leute zu mir und sagen, ich war jetzt so viel Jahre, habe ich hart gearbeitet, habe jetzt ein Haus, habe Vermögen oder habe geerbt. Ich bin jetzt gläubig geworden, muss ich jetzt alles im Reich Gottes weggeben? Das meint die Bibel nicht. Sie sagt nur, sammel dir keine Schätze. Wenn du bereits jetzt etwas hast, das musst du verwalten. Als guter Verwalter der mannigfachen Gabe, die Gott dir gegeben hat. Jetzt musst du gucken, wie du mit dem umgehst. Das musst du vor Gott bewegen. Was mache ich mit dem? Was nehme ich für mich? Was gebe ich in der Gemeinde? Was gebe ich Geschwister? Wo mache ich mit dem was? Oder manchmal kann auch der Herr sagen, lass liegen, du musst gar nichts tun vorläufig. Es gibt hier keine Regel. Das ist eine Sache, das muss ich mit dem Herrn regeln. Aber die Bibel sagt, du darfst nicht jetzt, egal wie deine Situation ist, nach Schätzen trachten. Du sollst zuerst noch im Reich Gottes trachten und nicht nach Schätzen. Du sollst jetzt nicht anfangen, Schätze zu sammeln. Das ist schon ein Problem. Ich habe zum Beispiel einmal Schätze gesammelt mit Bibeln. Irgendwann hat der Herr gesagt, jetzt gibst du die her. Das war auch Schätze. Naja, ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, ich habe da schon geschluckt, nicht bloß einmal. Aber es hat geklappt, es hat wunderbar geklappt. Ich hatte eine neue Schlachterbibel. Teures Leder, Rotgoldschnitt, wunderbar, große mit Schreibrand. Und dann bin ich in eine Gemeinde gekommen, der Prediger hatte eine Bibel, da habe ich mich geschämt vom Angucken, wie die ausgesehen hat. Das war eine alte Lutherbibel, glaube ich, 64er sogar, also ganz alte, nicht einmal eine 12er, sondern eine ganz lumpige, die war ja schon modern theologisch verseucht, die war zerfetzt, sind die Fetzen runtergehängt, der Herr sagt zu mir, gib ihm deine Bibel. Naja, dann bin ich hin, haben die Bibel gegeben. Und ich muss sagen, ich habe selten so etwas Schönes erlebt, wie der Mann eine Freude hatte, dass er jetzt auch eine Goldschnittbibel hat. Ein Prediger, sich vorstellen. Die haben so knapp gehalten vom Geld her und plötzlich der ist aufgeblüht. Ist er? Und das kann aber auch was anderes sein. Das muss das nicht sein. Man muss aber aufpassen, dass man auch nicht übergeistlich wird. Ich habe mal jemandem ein Auto geschenkt. Mein altes Auto, wo ich ein anderes gebraucht habe, das habe ich jemandem geschenkt und der war selber nicht sauber und das hat dann der Herr so gemacht, dass das so schlimm war, dass ich es nicht einmal sauber verschenken konnte. Ich muss nur 1.500 D-Mark zahlen, dass ich es verschenken konnte. Und das habe ich dann gemerkt, das war nichts. Wisst ihr, da gibt es halt geistlich, es gibt Dinge, die musst du vom Herrn bewegen. Also wenn du was hast und sagst jetzt, ich will es weitergeben, du hast vom Herzen es weiterzugeben, dann musst du es mit dem Herrn regeln. Wisst ihr, er hat gewusst, dass mein Mann, der mir empfohlen wurde, dass der reich ist. Und er hat dafür gesorgt, dass derjenige nicht einen anderen Bruder in der Gemeinde fragt, der es nicht wusste. Ich habe es gewusst. Wir haben gekannt. Wir haben gut gekannt. Und ich habe auch gewusst, dass er geizig ist. Wisst ihr, das ist Altersgeiz. Das haben mich die alten Brüder immer gewarnt, haben gesagt, es gibt einen Geiz, der im Alter, sagen wir, sich noch verstärkt. Wenn man schon geizig ist von Natur, wenn man im Alter dann ist, dann wird es noch stärker. Und hier ist einfach ein Gebiet, wo man letztendlich keine Regeln aufstellen kann. So ist auch der Zehnte nicht biblisch. Der Zehnte ist alttestamentlich. Die Bibel sagt ja nach Gedeihen. Wenn jemand gutes Gedeihen hat, muss er mehr wie der Zehnte. Soll er mehr wie der Zehnte geben? Muss er gar nichts. Die Bibel sagt, ein fröhlicher Geber hat Gott lieb, er darf es machen, wie es ihm auf dem Herz ist. Wenn jemand weniger hat, dann braucht er weniger Geber. Wisst ihr, da gibt es keine Regel. Es gibt keine Regel. Das ist das Interessante bei der Geldfrage, dass du das mit dem Reichtum, mit Schätze sammeln, wie du hier umgehst, aber dass du ja kein Geschäft mit dem Reich Gottes machst, mit dem allem, dass du einfach hingehst und ganz nüchtern, sachlich das mit dem Herrn regelst. Und dann macht er auch keine Fehler. Wisst ihr, wenn du vor Gott auch bewegst, was sollen wir tun, dann machst du keinen Fehler. 1. Timotheus 5,17. Die Ältesten, die gut vorstellen, sollen doppelter Ehre wertgeachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das ist die alte Regel, dass du die, die im Reich Gottes dienen, dass du sie versorgen sollst. Zum Beispiel, ich hatte hier eine Sondersituation, mir war es klar, und zwar das kommt vom Dienst, das kommt von der Lehre her, mir war klar, zum Beispiel, ich darf mich nicht abhängig machen von Menschen. Ich darf zum Beispiel nicht hauptamtlich gehen, weil in dem Moment, wenn du hauptamtlich gehst, man hat mir das viermal angeboten, ich habe es viermal ausgeschlagen und viermal wäre es gescheitert. Ich kenne alle Entwicklungen von diesen vier Gruppen. Manche sind im Elend geendet, manche sind völlig in ihrer Situation geendet. Du kannst dann nicht mehr predigen, was du willst. Versteht ihr? Wenn du von jemandem zahlt wirst, dann kannst du nicht mehr predigen, was du willst. Ich sage nicht, dass das nicht für manche der Weg sein kann. Aber du wirst in der Regel nicht mehr neutral sein können. Außer du bist mit einer Gruppe so vollkommen identisch und einig, dass das gar keine Rolle spielt. Wisst ihr, und da muss man einfach sehen, wie der Herr führt. Und der Rest, das tut er. Das habe ich immer wieder erlebt. Wisst ihr. Kolosser 3, 1 bis 4. Kolosser ist hier wichtig, weil er sagt ja in unserem Text, wir sollen zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Du sollst zuerst nach dem Reich Gottes tragen. Ich hatte einmal eine Phase, wo ich frisch gläubig war, da habe ich das übertrieben. Es war nicht geistlich, es war überfromm. Und da habe ich selbst meine Familie schon an den Rand vor Schwierigkeiten gebracht. Und dann ist mein Auto kaputt gegangen, ich habe es ja schon mal erzählt, aber das ist mir wichtig. Und dann hatte ich das Problem, ich brauche ein Auto, jetzt was machst du? Ich wollte keinen Kredit aufnehmen, was tust du jetzt? Da habe ich einfach gebetet. Und du betest ja, wie du für alles betest. Und du rechnest ja, das ist ja das Schlimme bei uns, wenn wir beten, du rechnest ja gar nicht, dass jetzt Gott konkret eingreift. Aber er hat dann so konkret eingegriffen, dass mir das fast schwindelig geworden ist. Da ist Folgendes passiert. Ich hatte ein Auto und das wollte ich kaufen. Dann habe ich gewusst, was das kostet. Das war D-Mark-Zeit. Das hat 18.000 D-Mark gekostet. Ich hatte bei weitem nicht das Geld. Und ich habe, selbst wenn ich nichts mehr zu essen gehabt hätte, hätte ich Zehnte gegeben. Inzwischen weiß ich, dass ich überzogen war. Und dann bin ich hingegangen, habe einfach gebetet, plötzlich klingelt es an der Haustür. Steht ein ganz, ganz naher Verwandter bei mir und sagt, wir zwei sind in einer Erbengemeinschaft. Du weißt das gar nicht. Sag ich, nö, ich weiß nichts. Du bist ein Erbe. Dann sage ich, so. Und dann sagt er, und zu diesem Erbe gehört ein Haus. Das werden wir Erbe, wir alle miteinander. Und dann sagt er, das Haus wird zerfallen. Und das zerfällt derzeit furchtbar. Das ist eine Schande für die Stadt. So ist das eine Bruchbude inzwischen. Und dann sagt er, ich will dich schützen. Jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen zu den anderen Erben und sagen, sie sollen uns auszahlen. Wenn du bereit wärst, ich meine so gut mit dir, dass du dich auszahlen lässt, dann gebe ich dir auch meinen Anteil. Ich habe gesagt, ja, wenn du meinst. Ich hatte keine Ahnung, was das heißt. Jetzt sind wir da hingegangen und dann ging das und dann hat die das gerechnet und alles. Das war schon älteres Haus. Und dann sagt er, so, dein Anteil sind 10.000 und mein Anteil sind 10.000, da hast du 20.000. Die gehören dir jetzt. Und ich habe wieder gerechnet, Zehnte muss weg, was habe ich dann? 20 minus 2000? 18.000 auf den Cent. Wisst ihr, das ist, der Grundsatz ist einfach das, du musst das alles mit dem Herrn regeln. Und wenn du nicht sicher bist, ist das Sicherste, was du tun kannst, nichts. Warten. Bloß eins ist klar. Du darfst nicht beginnen, Schätze zu sammeln. Egal, was das heißt. Wisst ihr, und ich habe es ja vorher gesagt mit Bibel, es kann nicht nur Geld sein, es können auch andere Dinge sein. Man kann sich auch mit anderen Dingen Schätze sammeln, hier auf Erden. Ich muss einfach sagen, man muss normal bleiben und geistlich das mit dem Herrn regeln. Wenn mir der Herr dann für bestimmte Dinge ganz klar grünes Licht gibt, dass ich Freiheit habe und ich mich nicht versündige, dann letztendlich geht es auch kein Dritter was an, das ist eine Sache zwischen mir und dem Herrn, das ist ganz wichtig. Alle diese finanziellen Dinge sind immer eine Sache zwischen mir und ihm. Jetzt kommt eine Stelle, die haben mir schon, oder die trifft mich jedes Mal, wenn ich sie lese. Hebräer 10, 34. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Ich habe mir überlegt, wenn jetzt jemand kommt und mir selbst alles, was ich habe, mir sogar Nahrung und Kleidung lässt, mir alles wegnimmt, würde ich so reagieren? Würde ich das mit Freuden hinnehmen? Hätte er Freude? Und würde sagen, wunderbar, ich habe ja der ganze Reichtum im Himmel. Würde ich das machen? Soll ich ganz ehrlich sein? Ich würde es nicht machen. Wenn es vielleicht hart auf hart kommt und der Herr Gnade gibt, dann würde ich es vielleicht, wenn ich im Geiste wandle in der Stunde, würde ich es vielleicht machen. Aber so menschlich gesehen kann ich mir das nicht vorstellen. Wisst ihr, aber jetzt geht die Bibel davon aus, dass das normal ist. Wisst ihr? Nahrung, Kleidung, wunderbar. Und wenn man dir alles andere wegnimmt, freue dich, du hast ja ein Reichtum im Himmel. Wisst ihr, und da merkst du erst, wie weit wir schon weg sind vom biblischen Denken. Das Grundproblem ist ja immer, dass wir biblisch denken sollen und nicht wie die Welt denkt, nicht wie ein Mensch denkt, sondern hier biblisch. Wisst ihr, und das ist oft so, du wirst ja nicht geprägt von deiner Umwelt, du wirst geprägt von deinem Charakter, du wirst geprägt von deiner Vergangenheit. Gell, ich kann wieder verstehen, wenn Leute ganz große Not durchlebt haben oder einen Mangel gesehen haben, dass die dann wieder eher zur Vorratshaltung neigen, gell, Vorratshaltung, ja, für uns sei. Da habe ich wieder Verständnis, gell, wenn dann plötzlich, sagen wir jetzt hier mal, keine Schuhe mehr hatte, dass die dann statt drehbar 10 Paar Schuhe im Schrank haben, das verstehe ich. Wisst ihr, aber es ist eine Sache zwischen mir und dem Herrn, und ihr merkt auch, das ist lehrmäßig jetzt nichts, wo man sagen kann, schwarz-weiß, links, rechts, ja, nein, sondern das ist etwas, du musst sagen, wie ist meine Situation? Herr, wie siehst du meine Situation? Du hast mir das und das und das anvertraut, du hast mir es gegeben. Wenn ich jetzt in dem allem völlig ruhen kann, vor ihm, dann ist es in Ordnung, da brauchst du gar nichts machen. Wenn aber jetzt der Herr sagt, zum Beispiel, an dem Punkt musst du dich trennen von Dingen, an dem Punkt musst du jetzt großzügiger sein, dann musst du es tun. Und da gibt es dann so Dinge, wo man einfach geistlich, ich sage es mal vorsichtig, ruhig und sachlich zu Werke gehen muss, da braucht man auch keine Panik machen und nicht gleich das Kind mit dem Bade ausschütten. Wisst ihr, da kommen die Leute zu mir und sagen, muss ich jetzt alles hergeben, ich gebe jetzt alles fürs Reich Gottes. Das ist auch gefährlich, wenn der Herr zum Beispiel nicht sagt, dass du alles fürs Reich Gottes geben sollst und du gibst es trotzdem, ohne dass der Herr es will. Es kann auch sein, er lässt dich dann hängen, um dich zu erziehen. Also es ist viel sicherer, du regelst das vorher mit dem Herrn, wie du mit deiner, ich sage Schätze, Erfüllung sei. Ich sage nochmal, muss nicht nur Geld sein. Vielleicht können da andere Dinge sein. 1. Timotheus 6, 9. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welchen die Menschen in Untergang und Verderben stürzen, haben wir vorher schon gelesen, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst für viel Schmerzen verursacht. Jetzt kommen wir zu einem ganz kitzigen Kapitel. Wisst ihr, was ist, wenn du jetzt einen normalen Job hast, eine ganz normale Situation, plötzlich bieten wir dir an, haben wir mal angeboten, du kannst jetzt höher gehen. Damit kriegst du mehr Geld, damit kannst du dir mehr leisten, damit bist du angesehener, also du kriegst Vorteile. Und ich habe genau gewusst, wenn ich das mache, dann werde ich geistlich nicht mehr der gleiche sein. Ich werde Kompromisse machen müssen, Ja, muss ich, kann es nicht. Und dann muss ich meinem Chef sagen, danke für das Angebot, nein. Weil die sage dann, der spinnt. Aber das macht überhaupt nichts. Du musst bereit sein, Nachteile in Kauf zu nehmen, um des geistlichen Willens. Du darfst dich nicht vor Gier noch Geld oder noch Wohlstand oder noch Einfluss, also das kann auch bedeuten, dass du einen besseren Job kriegst, mehr Macht, mehr Einfluss, kann da alles drunter fallen. Du musst letztendlich dafür sorgen, dass jede Form von Gier oder Weiterentwicklung, die das Geistliche gefährdet, musst du wegtun. Und da musst du bereit sein, das zu lassen. Interessant ist, dass der Herr immer nur von dem redet, was du zukünftig tun sollst, dass er hier letztendlich nicht sagt, was für eine Situation du hast, wenn es schon geregelt ist. Weißt du, wenn du jetzt eine bestimmte Situation hast, ein bestimmtes Vermögen, dann musst du das mit dem Herrn regeln, was soll ich mit tun, wie soll ich es machen. Aber das einfach wegzugeben, dass im Reich Gottes drin ist, das ist auch falsch. Und einfach wegstreuen, ist auch falsch. Du musst das mit dem Herrn regeln. Und es kann sogar sein, er sagt, halt es rein, vielleicht brauchst du es, wenn Verfolgung kommt, dass du dann die Leute versorgen kannst. Du weißt es nicht. Du weißt doch die Zukunft nicht. Ich auch nicht. Das muss der Herr alles regeln. 1. Korinther 9, 14. So hat der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Ich habe aber keinerlei Gebrauch gemacht, sagt der Paulus, dass sein Ruhm nicht zustande wird. Ich habe auch keinen Gebrauch gemacht, aus ähnlichen, aber auch noch anderen Gründen. Aber jetzt sagt die Bibel hier, die, wo das Reich Gottes treibt und hauptamtlich verkündigt, die sollen davon leben können. Wisst ihr, was Leben ist? Nahrung und Kleidung. Aber die sollen nicht reich werden. Steht hier. Wisst ihr, wenn wir alle biblisch denken würden, Und es wird jetzt ein fremder Prediger kommen zu uns, der fährt immer 300er Mercedes, relativ neues Modell, vor, dann wäre es völlig normal, dass jeder Gläubige, der vorbeiläuft, mal draufklopft und sagt, hey Bruder, 1. Timotheus 6, 9, erklär mir das, wie geht es bei dir? Wenn der dann sagt, ich habe ein Geschenk bekommen, sage ich, wunderbar. Wenn der aber sagt, nee, den habe ich gekauft, dann muss ich sagen, naja, ihr versteht. Es sind im Reich Gottes sensible Ebene und da muss man aufpassen, wie man reagiert und was man tut. Jakobus 5, 1 bis 9, eigentlich ist bis 6 die Hauptaussage. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden, euer Gold und Silber ist verrostet. Und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen, euer Fleisch fressen wie Feuer, ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückgehalten worden ist, erschreit, und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn, der Heerscharen, zu Ohren gekommen. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden, ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag, ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet, er hat euch nicht widerstanden. Wisst ihr, da kommen wir jetzt zu dem, wo ein Gläubiger der Arbeitgeber ist oder jemand, der andere versorgt. Paulus schreibt einmal, das ist hochinteressant, ihr sollt alle, im Griechischen ist eine ganz interessante Konstruktion, er sagt, ihr sollt alle recht und billig, das ist die alte Bibelformulierung, das steht im Grundtext, ihr sollt alle völlig gleich und gerecht behandeln. Gerecht und gleich. Das heißt, wenn dir jemand etwas tut, oder wenn du jemand hast, der für dich arbeitet, dann musst du ihm das so honorieren, wie es richtig ist. Du darfst auch nicht die Gläubigen ausnehmen als Arbeitgeber. Und es ist interessant, hier gibt es viele Dinge, auch durch den Sorgegeist, darf man nicht sagen, jetzt muss ich bei den Leuten sparen. Mein Verständnis vom Reich Gottes ist so, gib und dir wird gegeben werden. Immer wenn du großzügig bist, wirst du das, was du großzügig bist, wieder zurückbekommen. Das ist immer so. Also Geiz ist wirklich die Wurzel alles Übels. Lukas 12, 33. Der Herr geht hier hin in die ganze Evangelie und wie ein Fächer zeigt er diese ganzen Dinge, die hier eine ganz große Rolle spielen, auch für unsere Situation, in der wir drin sind. Er sagt hier, verkauft eure Habe und gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das ist praktisch quasi eine Parallelstelle zu unserem Text, wo er sagt, und jetzt sind wir wieder bei dem entscheidenden Punkt, dass wir im Endeffekt einfach keine Reichtümer ansammeln sollen. Das heißt, er sagt hier, dann gib's lieber her. Jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt der Motte. Wisst ihr, wir haben ein Riesenproblem. Wir haben das Problem, dass jetzt seit dem Zweiten Weltkrieg relativ gut lief. Wir haben von Gott einen Vorschuss bekommen, einen Segen. Der hat mit Israel zu tun, weil ein Adenauer und ein Strauß waren die großen heimlichen Helfer Israels, manchmal auch nicht heimlich, haben sich voll zum Volk Israel gestellt und Gott hat das honoriert. Das ist auch ein Grund für unseren Wohlstand. Jetzt stellt sich das deutsche Volk gegen das Volk Israel, duldet Antisemitismus, gibt Gott den Abschied, lästert Gott. Es hat jetzt wieder in einer, ich habe das heute gelesen in der Idea, in einer Fernsehsendung hat jemand über Ostern gelästert, dass dir schwindelig wird. Er hat dann die Auferstehung lächerlich gemacht, hat alles mit Ostereier in Verbindung gebracht. Ich möchte das nicht wiederholen. Und dann schrieb der selber, ob der wohl so unverschämt und so böse und so lästerlich wäre gegenüber dem Islam, die den gleich abschießen. Entschuldigung, so war es in Frankreich, wenn man solche Lästerungen öffentlich loslässt. Wisst ihr, und wir haben keine Hemmung, das aus deutsche Volk Gott zu lästern ohne Ende. Und ich prophezei euch etwas. Ich bin kein Prophet, aber ich prophezei euch etwas. Die Zeit des Wohlstands geht zu Ende. Da braucht man gar kein Prophet sein. Wisst ihr, die Ölvorräte gehen zu Ende. Es geht alles zu Ende. Gott dreht jetzt langsam die Schraube zu. Und unser Wohlstand, versteht ihr, jeder normale Mensch, der ein Hirn hat, weiß, dass nicht kein unbegrenztes Wachstum geht. Es geht immer weiter. Wie soll immer mehr konsumiert werden, wenn immer mehr Wachstum durch die Geburtenrate zurückgeht? Wisst ihr, es wird ja immer weniger. Aber es soll immer mehr werden. Und das ganze Wirtschaftssystem der freie Marktwirtschaft baut darauf auf, dass immer nur wieder letztendlich Wachstum da ist. Und wisst ihr, was ein unkontrolliertes Wachstum ist in der Gesundheit? Krebs. Es wuchert. Wisst ihr, und von daher neigen wir uns am Ende. Drum sagt er, ihr habt Schätze gesammelt in der letzten Zeit. Wisst ihr, sagt er ja nicht umsonst. Und er sagt drum, im Zweifel nimm deinen Beutel. Wenn dein Beutel bedeutet, da ist das drin, was du als Nahrung und Kleidung und das, was Gott dir gegeben hat und was du, wo du drin ruhst, hast, den Beutel brauchst du nicht auflösen. Du musst nur den Beutel auflösen, wo letztendlich darüber hinausgeht. Wisst ihr, und da muss man jetzt einfach diese Sache vor Gott klären und zwar sauber. Und zwar mit allem drum und dran. Und Paulus ist hier halt unser großes Vorbild. Er sagt in Philipper 4,11. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Und ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Und dann sagt er in 17, das ist ganz wichtig, nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eure Rechnung. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe, einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Die hatten sogar Mangel und haben ihm gegeben. Wisst ihr, manchmal ist so, wenn es Reich Gottes, wenn du siehst, da ist nötig, dann musst du das geben. Selbst wenn du dann vielleicht, wenn du es auf dem Herzen hast, denkst, naja, jetzt wird es knapp, aber dann wird Gott deinen Mangel wieder ausfüllen. Das ist ein Paulus seine Lehre. Wisst ihr, so lehrt Paulus. Wisst ihr, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ich wollte doch keine Heuchelei machen. Wenn wir jetzt, nur was ich jetzt gezeigt habe, die paar Minuten oder die kurze Zeit, jetzt gehen wir doch mal ganz nüchtern sachlich hin und betrachtet das, wie wir leben. Dann muss ich sagen, wir sind meilenweit von dem weg, oder? Meilenweit. Das kommt, weil wir einfach gewöhnt sind, durch die Wohlstandsgesellschaft autonom zu leben. Aber ich sage euch eines, das hört auf. Es kann sogar sein, dass wir, wenn ihr mal guckt, was wir Lebensmittel wegwerfen, das ist dramatisch. Es kann sein, dass wir sogar wieder in eine Situation kommen, wo wir hungern müssen. Wisst ihr, wo damals Obama noch und Putin, wo es darum ging, um die Ukraine, da hat Obama zum Beispiel klipp und klar gesagt, wo der Krieg stattfindet, in Europa. Da wäre keine Atomrakete nach Russland geflogen, sondern die hätte den Krieg austragen im Großraum Europa. Wenn hier mal ein Krieg ist, auch mit Atomwaffen und allem, ist die Versorgung unserer Bevölkerung sehr kritisch. Du kriegst entweder dann nur atomversorgtes Zeug oder gar keins. Wieso? Und dann kann es ruckzuck passieren, dass wir alle wieder hungern. Wir wissen das nicht. Darum sagt Paulus, es ist wichtig, dass du mit allem leben kannst. Du musst leben können, wenn du Wohlstand hast, dass der Kühlschrank überquillt. Und du musst geistlich vollkommen leben können, wenn der Kühlschrank leer ist. Wieso? Jetzt kommt wieder das Entscheidende. Das alles ist so, ich muss das mit dem Herrn ausmachen. Das sagt zwischen mir und ihm. Mich ihm so anvertrauen, auch wenn es mir gut geht, dass wenn es mir schlecht geht, ich das auch überlebe. Und nicht glauben, das ist die Falle, wo der Teufel die Gläubiger reintreibt, dass wir glauben, unser jetziger Wohlstand sei der Normalzustand. Das gab es noch gar nie. Ihr müsst mal gucken. Guckt mal die Geschichte. Ich bin Geschichtsmensch. Ein Wohlstand wie jetzt, dass die Gesamtbevölkerung so einen Wohlstand hatte, gab es noch nie. Natürlich hat es auch hier Arme und Reiche. Wenn du jedem eine D-Mark gibst und alle fortschickst nach einer Währungsreform, dann hast du noch 5 Jahre noch Reiche und Arme. Das ist halt so. Es gibt Leute, die können das Geld heben, können es nicht heben. Leute, die können Geschäfte machen und andere wieder nicht. Aber das ist jetzt das Problem. Sonst Problem ist einfach, die Bibel geht davon aus, dass ich auch mein Wohlstand oder mein Mangel, egal was in meinem Leben ist, meine persönliche Lebenssituation bezüglich Reichtum, dass ich die vor Gott vom Angesicht Jesu kläre. Was ich gäbe fürs Reich Gottes, was ich nicht gäbe fürs Reich Gottes, aber als Gemeinde, was eine Gemeinde tut mit dem Geld, das alles muss ich vor Gott in Christus klären. Und dann wird der Herr mich so lenken, wenn ich im Geiste wandle und sauber bin, dann werde ich nie untergehen, werde ich als Gemeinde nie untergehen. Ich gehe dann als Einzelperson nie unter, da wird nie was passieren. Jetzt geht er halt hin und sagt, hier auf der Erde hast du Mutter Rost. Jetzt kann man natürlich sagen, zum Beispiel inflationische Form von banktechnischem Rost, so muss man das sagen. Es zerstört uns Geld. Oder gell, weil die Leute jetzt glauben, wir hatten einen Bruder vor einer Bewegung, das sind lauter Umsiedler, die zu uns gekommen sind. Er sagt mir, meiner Bruder, kannst du nur noch über Häuser bauen und den derzeitigen Zinssatz bei der Bank reden? Und ich sage, ist ja alles okay, aber wir haben jetzt einen Zinssatz von 1, für Baufinanzierung. Das ist ein Trick. Was meint ihr, wie lange das geht? Dieser Zinssatz, wo jetzt 1% ist, der war, wo ich noch geschafft habe, der Normalzins, der billige Normalzins, 6%. Er war teilweise 9%. Du hattest einen Überziehungszins für ein Girokonto von 21,5%. Wenn es dann 18,5 war, dann war es billig. Wisst ihr, das ist noch nicht so lange her. Irgendjemand macht es hinter der Kulisse, dass das alles so schön runterfährt. Wenn derjenige mal die Hand zurückzieht, naja. Was denkt ihr, was passiert, wenn ich mein ganzes Leben aufbaue, zum Beispiel, und sage, ich kann es finanzieren mit einem sehr günstigen Zins, und plötzlich gibt es den Zins nicht mehr, und meine Festzinsschreibung läuft aus. Ich will niemand Angst machen. Aber da muss man vernünftig sein. Man darf kein Risiko eingehen, man darf vor allem nicht denken, es ist jetzt immer so, wie es jetzt ist. Der Gedanke ist falsch. Die Bibel sagt klipp und klar, es kann gut gehen, es kann schlecht gehen. Du kannst gute Zeiten haben, du kannst schlechte Zeiten haben. Wisst ihr, was macht jemand, der jetzt zum Beispiel, wie die Familie mit den 14 Kindern in völliger Armut lebt? Glauben die jetzt nicht mehr an Herrn und sagen, du versorgst uns nicht? Der versorgt sie. Aber oft erst von morgens bis zum nächsten Tag, wie beim Gerhard Müller. Für uns ja ein völlig unsinniger Gedanke, für uns. Wisst ihr, und da musst du jetzt einfach sagen, halt. Wir gehen jetzt zurück auf den Grundsatz, auf die Grundsätze der Bibel und nicht auf eine menschliche Wohlstandssituation oder ein Denken wie eine Wohlstandssituation. Es erfordert eigentlich. Jetzt musst du nüchtern sachlich sagen, das ist alles eine Sache zwischen mir und dem Herrn. Sag, Herr, was soll ich tun? was willst du, dass ich tun soll? Da musst du ganz nah zum Herrn getrieben werden. Das ist keine einfache Frage, das zu klären. Und der sagt jetzt ganz klar, der Jesus, du musst die Schätze im Himmel im Auge haben, weil er will, dass unser Herz am Himmel hängt und nicht hier am Irdischen. Wisst ihr? Kolosser 3 haben wir vorher gelesen. Trachte nach dem, was droben ist. Was ist denn droben? Epheser 1, 3, ihr seid gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Das heißt, ich soll nach den geistlichen Dingen trachten. Jetzt sage ich es mal bockelhart, es ist wichtiger, dass sich eins meiner ungläubigen Kinder bekehrt, als dass ich ein neues Auto habe. Ist euch das klar? Ist wichtiger. Es ist wichtiger, dass ich jemandem Zeugnis gebe, als dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ich in der Schlange stehe, habe das mal erlebt, ich habe gar nicht gewusst, dass das gibt. Ich glaube, es war der Lidl oder der Aldi, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, da hat es was gegeben und ich hätte es auch kaufen sollen. Und ich bin dann, haben wir gesagt, komm frühzeitig. Und ich denke, naja, dann bin ich frühzeitig gekommen. Jetzt stand da ein Mensch drauf und hat den Laden gestürmt. Jetzt siehst du, da hat es noch 5 Stück und du bist der Dritte. Jetzt kann ich es gerade noch erwischen. In dem Moment spricht dich jemand an. Ein Mensch sagt, Sie sind doch auch gläubig. Was machst du jetzt? Sagst du, Moment, ich muss das Ding holen. Dann ist dein Zeugnis futsch, dann ist kaputt. Oder sagst du, Herr, es ist dahin. Wisst ihr, gib es dahin und sag, was haben Sie für eine Frage? Und dann wirst du in aller Ruhe mit dem das bereden und das Schnäppchen ist für dich weg. Dann bist du denjenigen, der dich beauftragt hat, sagen, du, es ist was dazwischen gekommen, ich habe keins mehr gekriegt. Wisst ihr, merkt ihr, da kommt dann Theorie zur Praxis. Kolosser 2, 9 und 10. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Bedeutet hier, in ihm und die Fülle der Gottheit lebhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Das heißt, ich muss immer ganz, 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 ganz nah beim Herr Jesus sein, dass dieser geistliche Segen, der muss mir so wichtig sein, dass mir das menschlich, auch irdische, in dem Fall zweitrangig ist. Man darf es nicht ganz vernachlässigen, das ist auch falsch. Wenn du dann ungepflegt rumläufst, das ist auch falsch, oder mit zerrissener Hose, da wäre ich eher der Gefährdete, dann ist es gut, wenn du eine Frau hast, die sagt, zieh andere Hose an, gell? Das ist auch gut. Da haben beide recht. Aber man muss einfach gucken, dass man hier vernünftig ist und die geistlichen Güter, wisst ihr, jetzt heißt es mal ganz einfach, dass man sie liebt, mehr liebt wie alles andere. Epheser 2,10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das, was im Himmel ist, sind schon meine Werke. Wisst ihr, ich kenne kaum Gläubige, die dankbar auf die Knie fallen, Gott anbeten, dass alle Werke, die ich tun soll, schon drin sind in dieser Erlösung. Ich muss nur im Geiste wandeln, dann werde ich alle diese Werke tun. Das sind ja Schätze ungeheuren Ausmaßes. Wisst ihr, und 2. Petrus 1, das ist vielleicht noch radikaler, was er hier sagt, er geht eigentlich die folgende Verse auch noch, aber in 3 ist der entscheidende Satz, denn seine göttliche Kraft, da steht Dynamis, also der Heilige Geist, der Geist der Sohnschaft, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandeln Gottesfurcht dient, durch die volle Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Damit sagt die Bibel, du hast alles, um praktisch gottesfürchtig zu leben und zu sterben. Dir fehlt nichts. Ist das nicht was Wunderbares? Wisst ihr, wenn man jetzt sagen kann, jetzt komme ich vielleicht in Verfolgung, jetzt komme ich vielleicht in Krankheit, jetzt bin ich irgendwo im Tod, werde ich es schaffen? Naja, Entschuldigung, wenn ich das mal so radikal sage. Die Bibel sagt klipp und klar, du hast alles, was du brauchst, um zu überleben. Auch geistlich, um geistlich zu überleben, hast du alles. Das ist nur eine Frage des Glaubens. Wenn ich an dich nicht glaube, dann kann ich sagen, ich werde zu Schande. Wenn ich aber glaube, dann werde ich nicht zu Schande. Ich habe alles. Wisst ihr, was ist das für ein Geschenk? Dass ich sage, du kannst mir alle meine Bibel wegnehmen, du kannst mir alle meine Kleider wegnehmen, du kannst mir alles wegnehmen. Aber das, was in mir ist durch Christus, das kannst du mir nicht wegnehmen. Ist doch gewaltig, oder? Ist doch herrlich. Das muss doch unsere menschliche Situation verändern. Wisst ihr, der Mensch ist halt so, dass er einfach von dieser Endzeit, aber auch nicht nur Endzeit, von dem weltlichen Denken einfach gefärbt wird, geprägt wird. Und Römer 2, 4 sagt, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut, und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Da steht ein Noche. Das heißt Waffenstillstand. Wisst ihr, was ist das für ein kostbares Gut, dass Gott nicht bei jeder Sünde oder bei jedem Fehlverhalten meinerseits, wenn ich mich verrenne, ich habe mich oft verrennt, menschlich, geistlich, wenn irgendwas schief läuft, dass der Herr nicht sofort das Gericht nimmt und mich zu Boden wirft, sondern dass er voll Güte ist, dass er es gut mit mir meint, dass er Geduld mit mir hat und Langmut, Waffenstillstand, er lässt mir Luft, er gibt mir Raum zur Buße, sei Güte, gib mir einen Raum, wo ich Buße tun will. Ist doch herrlich, oder? Das ist doch herrlich, das ist doch ein Reichtum ohne Ende, dass Gott mir Luft gibt. Und in Römer 10, 12, da kommen wir jetzt wieder zu dem berühmten Spruch, der bei uns an der Wand ist, oben. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Wenn du den Namen Jesus anrufst, den Namen des Herrn, dann kommt der ganze geistliche Reichtum. Wisst ihr, statt ausdrücklich, er ist reich für jeden, der ihn anruft. Wisst ihr, damit sagt die Bibel, das Irdische ist nur eine Durchgangsstation. Aber im Geistlichen lebst du in einem unbeschreiblichen Reichtum und es ist der Wille Gottes, dass dieser Reichtum da ist. Versteht ihr? Wisst ihr, gibt es so Leute, die sind so demütig. Ach, es gibt eine Demut, die ist vom Teufel. Es gibt Demut, wo du voll Demut immer der Überfromme spielst, wo in Wirklichkeit Gott Überfluss will. Ist falsch. Ich hatte auch so einen Charakterzug, lange Zeit. Ich habe das lernen müssen. Und zu sagen, nein, im Geistlichen werde ich, bin ich gar nicht bescheiden. Und im Geistlichen dringe ich mich in der Schlange vor. Versteht ihr? Also, Herführungszeichen. Im Geistlichen will ich alles, was der Herr mir gibt. Ich will da nichts verschenken, kein Millimeter, gebe ich nichts her davon. Wenn ich dann alles habe und er sagt, so, und jetzt schütte es über die andere aus, das ist was anderes. Aber da geht es ums Empfangen. Beim Empfangen will ich nicht zurückstehen. Wenn er sagt, jetzt was du empfangen hast, gib, das will ich dann genauso weitergeben in der Fülle. Aber da ist ein Reichtum da, der ist unbeschreiblich. Und da darf man nicht sagen, oh, ja, ich bin so elend, so, wisst ihr, das Jammerlied, das ist Jammerlied. Und da sagt er in Römer 11, 33, oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte, wie unausforschlich seine Wege. Er sagt, es ist ein ungeheurer Reichtum, wenn man die Ratschlüsse Gottes begreift. Wisst ihr, das ist 100-mal besser, als wenn du 20 Sprachen sprechen kannst. Wisst ihr, ich bin mal richtig neidisch geworden, da hat ein Mann mit 21, 17 Sprachen schon beherrscht. Heute denkt er, da bin ich ja ein Pfeife dagegen. Wisst ihr? Da muss ich sagen, das ist nichts im Vergleich zu diesem Reichtum in Christus. Wenn du gerade mühsam das noch entziffern kannst in der Bibel, dann reicht das. Dieser Reichtum ist ungeheuer für jeden von uns. Und die Bibel sagt, nicht nach dem Irdischen, sondern nach dem Trachte. Römer 14, 17. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Ich habe mal einen Prediger gehört, der hat gesagt, weißt du, bei uns ist es auch so, wenn du hinkommst, dann erwartest du, dass man da Kaffee und Kuchen hinstellt. Das ist einfach schwäbisch. Dann sagt er, da bin ich bei jemandem gewesen, der hat mir gar nichts hingestellt, nicht einmal Wasser. Aber wir haben 2 Stunden geistlich wunderbar geredet. Und er sagt, ich ging glücklich aus dem Haus raus. Was ist, wenn du dann deine Kalorien bekommst und geistlich läuft gar nichts? Ich sage, aber so ist der Mensch. Der hat mir nicht einmal was hingestellt oder die. So ist der Mensch, auch der Gläubige. Du musst sagen, das Geistliche ist Nummer 1, das andere ist Nummer 2, spielt keine Rolle. 1. Korinther 1, 5, das ist eine Stelle, die hat mich schon fast umgehauen. Ausgerechnet die Korinther, die völlig ungeistlich waren. Dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in allem Wort, in aller Erkenntnis und so weiter. Er sagt, ihr habt den totalen Reichtum. Müsst ihr euch vorstellen. Die haben alles und haben es kaputt gemacht. Wisst ihr, wenn du mal beginnst, das, was der Herr sagt, er sagt doch in der Bibelstelle ganz einfach, trachte nicht nach irdischen Schätzen, sondern, wenn man jetzt 1. Timotheus dazu nimmt, wenn du Nahrung und Kleidung hast, dein normales Leben leben kannst. Ich sag's mal, dein normales Leben leben kannst. Du hast das, was du brauchst. Du hast zum Beispiel ein Auto, um in die Versammlung zu fahren. Du musst niemand auf der Tasche liegen. Du kannst einfach normal leben. Dann sei zufrieden. Aber geistlich hast du Reichtümer ohne Ende. Und er sagt, wenn das alles läuft, dass du zuerst noch im Reich Gottes trachtest, er dafür sorgt, das läuft bei dir einfach, dann kümmere dich um die geistlichen Dinge. Wisst ihr, das ist das, was einem Mensch schwerfällt, weil er immer menschlich denkt. Oder 2. Korinther 1, 5. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich der Trost. Wisst ihr, wer dankt dafür, dass er so getröstet wird vom Herrn? Da ist unser Trost, da ist alles da. Versteht ihr? Wir sind ja so menschenabhängig, wir glauben immer, die Menschen müssen uns verstehen, die Menschen müssen uns trösten, die Menschen müssen lieb zu uns sein. Aber wenn du darauf wartest, dann kannst du warten, bis die Welt sagt dem St. Nimmerleinstag, weil das wird nicht geschehen, sondern der Herr ist es, der letztendlich nur helfen kann. Wer sich auf Menschen verlässt, der ist verlassen. 2. Korinther 8, 9. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet, nämlich geistlich. Aber jetzt kommt der Umkehrschluss. Da geht es jetzt ums Geben. 2. Korinther 9, 8. Da sagt er, Gott hat einen fröhlichen Geber. Lieb. Aber jetzt sagt er, Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Da meint er jetzt Geistliche und das Menschliche und die Versorgung alles. Er sagt praktisch, Gott ist so mächtig, dass er dir jede Gabe geben kann, so dass du vollständig versorgt bist und keinen Mangel hast nach Geist, Seele und Leben. Wisst ihr? Ist doch gigantisch, oder? 2. Korinther 9, 11. Ist euch schon aufgefallen, ganz viel Korintherbrief bei diesen Dingen. So dass ihr in allem reich werdet zu aller Freigebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Er sagt, dass ihr so reich werdet, dass ihr freigebig sein könnt und dadurch wiederum werden andere gesegnet, indem du ihnen etwas gibst und die betet dann Gott an. Das heißt, du kannst durch dein Verhalten auslösen, dass Gott angebetet wird. Du kannst Dank Gott gegenüber auslösen, indem du richtig handelst. Ist doch herrlich, oder? Epheser 2, 4 und 7. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. Und dann erklärt er die Gnade, dann erklärt er der Glaube, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte und unserer Weise in Christus Jesus. Die Bibel sagt also, du schau hier ein Reichtum, ein ungeheure geistlich, aber du wirst in den Himmeln einen Reichtum haben, der unfassbar ist. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Wisst ihr? Ich bin auch so ein Mensch, wenn ich merke, dass was kaputt geht, ringe ich mich immer auf. Nein, ist das schlimm. Dann geht es halt kaputt. Im Himmel geht es nicht mehr kaputt. Wenn mir das Sofa bricht, im Himmel bricht er nicht. Wenn ich einen Kratzer in mein Auto reinfahre, im Himmel gibt es keine Kratzer. Also ich habe jetzt wieder einen Kratzer in mein Auto reingefahren, dann ärgerst dich halt. Ja, was ist das? Nix. Wenn ich geistlich einen Kratzer kriege, ist das schlimmer. Das muss man ganz nüchtern sagen. Und er sagt, es geschieht innerlich. Epheser 3, 16. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gäbe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen. Da redet die Bibel immer von Reichtum. Epheser 1, 17 bis 19. Völliger Reichtum. Wisst ihr, und jetzt sagt der Herr Jesus ganz einfach, kümmere dich nicht um die Schätze hier auf der Erde, kümmere dich um die geistlichen Schätze. Nahrung und Kleidung, um das darfst du dich auch kümmern. Das ist normal, darum arbeitet ja jeder von uns, dass er Nahrung und Kleidung hat. Und wenn du jetzt hier deine Situation hast und du weißt, was du brauchst und was für dich richtig und gut ist, und wenn du jetzt zum Beispiel auch eine Reserve anlegst, weil du weißt, du musst das oder das Kind musst du ausbildungsmäßig unterstützen, das ist alles in Ordnung, das gehört alles zu diesem Grundsatz. Aber Schätze ansammeln heißt, über das, was du benötigst und was du dir auch eine Reserve zulegen musst, aus familiären Gründen, drüber hinaus gucke, dass du reich wirst und immer mehr kriegst. Das verwirft die Bibel und sagt, es darfst nicht. Philipper 4, 17, da hat der Philipper schon ganz viel gelesen. Philipper ist ganz, ganz wichtig in allen diesen Dingen. Das haben wir vorher schon, auch schon gelesen, ich möchte es aber nochmal sagen. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eure Rechnung. Jetzt erklärt er das nachher. Was mir vorher auch schon beim anderen angeführt hat, dass er völliger Überfluss hat und dass Gott allen Mangel ausfüllen wird. Und wenn ich das wirklich glaube, dass er allen mein geistlicher Mangel ausfüllen wird, allen mein menschlicher Mangel ausfüllen wird, Entschuldigung, dann sind wir so weit, wo 1. Petrus 5, 7 sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn, dann darf eigentlich keine Sorge mehr kommen. Das ist ein Riesenproblem. Wisst ihr, wir denken, ich weiß nicht, ob es euch klar wird, wenn man das sich so alles vergegenwärtigt, dann wird mir bewusst, wie menschlich wir denken. Wir denken geistlich, wir sagen immer, wir sind sehr geistlich. Naja, wie geistlich man ist, das sieht man hier, wenn man die Zahl an der Wurzel packt. 1. Thessalonicher 2, 12. Und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Wisst ihr, ich muss nochmal sagen, die Bibel redet nur von Herrlichkeit. Und man muss hier einfach nüchtern sein und sagen, was will ich? 1. Timotheus 6, 18 und 19. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Das ist jetzt wieder ein Wechselspiel zwischen geistlich und menschlich. Er sagt, wenn du menschlich richtig handelst, auch mit diesen Dingen, mit dem Wohlstand, mit allem, dann wirst du auch geistlich dir eine Grundlage sammeln. Dann wirst du nämlich beim Preisgericht Jesu Christi die entsprechende Belohnung haben. Titus 3, 6. Der Gott zum der Heilige Geist, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter. Wisst ihr, wir haben alles. Wisst ihr, wir sind so unzufrieden. Wo sind Gläubige, die überströmen in dem Bewusstsein, ich habe die Fülle des Heiligen Geistes, genau in dem Maß der Gottheit, die ich für mich brauche. Habe ich. Ich habe alle Gnadegaben. Ich habe alle Geistesgaben, die ich brauche. Ich habe alle Werke. Ich kann alle Frucht bringen, die Gott will. Wenn ich will. Wenn ich zuerst noch am Reich Gottes trachte. Und das ist Augefasse. Ich habe alles. Es gibt keinen Grund zu jammern. Und das Menschliche, wenn ich wirklich zuerst noch am Reich Gottes trachte, dann sorgt der für das. Mose, Hebräer 11, 26. Da er die Schmacht des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Wisst ihr, er hat nicht nach Ägypten gesehen, was die für Schätze hatte, sondern er sah die Belohnung. Und das ist eigentlich die Grundhaltung, die der Herr Jesus ausdrücken will in seinem Text. Nicht die Schätze Ägyptens, ausdrücken, nochmal Schätze, dass man es richtig versteht. Wenn jetzt jemand bis ans Existenzminimum, dass er nichts mehr zu beißen hat, und so war ich einmal eine Zeit, ich habe das dann ablegen müssen, dass jemand wirklich alles hergibt und Gott will es gar nicht, dann ist das auch falsch. Weil Nahrung und Kleidung ist das schon mal der Normalzustand. Wisst ihr, aus Versorgtsein im Grundsätzlichen. Sondern ich soll nur gehorsam sein, wenn der Herr sagt, so, jetzt trenne dich von bestimmten Dingen. Kolosser 3, 16, das ist ja das, was dir eine riesige Rolle spielt. Auch für uns, wisst ihr, es gab Generationen, die haben kein Wort Gottes gehabt. Die haben keine Bibel gehabt. Du kannst für 1,99 kannst du eine vollständige Schlachterbibel kaufen, da draußen. Du kannst sie sogar umsonst mitnehmen. Wisst ihr, was haben wir für ein Reichtum? Und da gab es Leute, die haben ein Jahreseinkommen zahlen müssen, um eine Bibel zu haben. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesingen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Wisst ihr, müsst ihr euch mal vorstellen, dieses kostbare Wort Gottes ist da. Ich habe es ohne Verfolgung, ohne alles. Und wenn du das siehst, Jakobus 2, 5, du hast dann einfach die Situation, du bist in dieser Welt, du musst dich mit dieser Welt auseinandersetzen. Und jetzt sagt hier der Jakobus etwas. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Ist er? Er sagt hier ganz einfach, selbst die Arme hat Gott erwählt, dass sie im geistlichen Reich sein sollen. Jetzt kommt halt die ganz einfache Aussage. Schätze ich den geistlichen Reichtum mehr wie den irdischen Reichtum? Bin ich bereit, den irdischen Reichtum loszulassen, um den geistlichen Reichtum zu haben? Kann auch mal passieren, dass Gott sagt, lass den irdischen Reichtum los. Gerade der Jim Frazier, der hat zum Beispiel seine Karriere, der wäre ein Unimann gewesen, hat alles losgelassen. Der hat auf ungeheuer Geld, auf Ansehen, Ehre verzichtet, um Gott zu dienen. Das gehört auch zu den Schätzen. Er hat die Schätze Ägyptens weggegeben, um die geistlichen Schätze zu haben. Aber nochmal, immer nur so, wie Gott will. Nicht ihre Überfrömmigkeit, frömmer sei wolle wie Gott. ist auch falsch. Offenbarung 3,17. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend, erbärmlich bist, arm, blind und bloß. Das ist Laodicea. Das ist die heutige kirchgeschichtliche Gemeinde. Es geht ihr gut ohne Ende. Sie hat alles, was man sich überhaupt vorstellen kann. Aber sie ist geistlich, elend, arm, blind, bloß. Echte Reichtum ist dann in Offenbarung 2,9. Es war die verfolgte Gemeinde. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal, deine Armut, du aber bist reich. Die waren arm und verfolgt und waren reich geistlich. Wisst ihr, das Menschliche hat keine Auswirkung auf das Geistliche, das ist wichtig. Sondern es muss so sein, dass das Irdische keine Rolle spielt im Geistlichen. Ich muss so vom Angesicht Jesu leben, dass ich, egal wie der Paulus sagt, ich kann mit dem leben, dass mir gut geht, ich kann leben, dass mir schlecht geht, spielt keine Rolle. So muss ich leben vor ihm. Dann komme ich durch, egal was passiert. Wisst ihr, wenn jetzt die gute Zeit weggeht und die schlechte kommen, die kommen ganz sicher, dann ist es einfach so, dann wird jeder überleben, der so Gesinnung hat. Letzte Bibelstelle, Kolosser 2, Vers 2 und Folgevers. Damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen, mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur vollen Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Wisst ihr, wenn der Jesus in meinem Herzen und in deinem Herzen wohnt, dann hast du alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis in dir. Wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann hast du alles, was du brauchst zum Leben und zum Sterben. Entschuldigung. Gibt's mehr? Was ist denn das Irdische hier, wenn er uns sogar noch verheißt? Wenn du das zuerst ins Auge fasst, sorgt er dafür, dass andere nach seinem Reichtum so läuft, dass du nicht untergehst. Wisst ihr, wenn ich das alles sehe, dann muss ich eigentlich Buße tun und sage, Herr, vergib, dass wir so dir aus der Schule laufen. Dass wir immer alles tun, wie wir Lust haben. Dass wir immer alles so tun, wie wir gerade denken. Statt dass wir es vor Gott bewegen. Okay, es muss nicht so werden, dass nichts anderes extrem kommt. Muss auch nicht drüber beten, soll ich jetzt das Spiegelei in die Pfanne haben oder was anderes. Gell? Also das ist dann wieder das andere Extrem. Einfach vernünftig vor Gott leben, immer nur als ganz normaler Mensch, der vernünftig auf dieser Welt lebt, aber dann vor Gott regeln und sage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Aber in diesen Dingen. Wisst ihr, und dann haben wir das, was der Herr sagt. Weil, wenn ich es richtig verstehe, dann ist das ganze Matthäus-Evangelium auch vor allem Bergpredigt dazu da, uns von der Gesinnung her auszurichten. Und dann sagt er nämlich, eines ist immer klar, dein Herz ist immer dort, wo der Schatz ist. Wenn dein Schatz geistlich ist, dann bist du immer beim Herrn. Wenn dein Schatz weltliche Dinge sind, dann bist du immer bei der Welt. Ist immer so. Was man liebt, dem geht man nach. Ich möchte beten. Jesus, danke dir für den Gnadetag. Danke dir auch, dass du diese wunderbare Tat vollbracht hast am Kreuz von Golgatha, dass du diese Lichtswelt verlassen hast, deinen Reichtum niedergelegt hast und in die wirkliche Elendsarmut gegangen bist, bis hin zum Tod am Kreuz, auf das wir geistlich reich sind und Überfluss haben ohne Ende. Und du hast auch uns verheißen, wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten, dass du uns mit dem anderen versorgst, das was nötig ist. Und jetzt gib uns einfach Gnade, dass wir auch so leben in dieser Welt. Dass wir da freigebig sind, wo du willst, dass wir freigebig sind. Dass dort, wo du willst, dass wir nicht freigebig sind, dass wir auch nicht freigebig sind. Dass wir auch nicht übergeistlich sind, nicht überfromm, nicht allzu gerecht, aber auch nicht allzu gottlos, sondern genau so sind, wie du willst. Dass wir dir dem Lamme folgen, wohin du gehst. Und dass letztendlich deine Weisung das Entscheidende sein soll, auch in allen diesen Dingen. Gib uns einfach Gnade. Wir danken dir, dass der Reichtum deiner Güte uns bis zur Stunde durchgebracht hat. Dass wir bis zur Stunde wirklich von deiner Gnade leben durften, dass du alle unsere Fehler vergeben hast, Herr Jesus, dass du sogar Mitleid mit den Fehlern hast und dass du uns auch durchbringen wirst nach Geist, Seele und Leib.